Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten und ich freue mich, heute mit zwei prominenten Gästen und erfahrenen Gesundheitspolitikerinnen im Bundeshaus darüber zu reden, was in dieser Legislatur in der Gesundheitspolitik gelingen muss. Bei mir sind Nationalrätin Barbara Gysi und Ständerat Hannes Germann. Barbara Gysi ist seit 2011 für die SP im Bundesparlament. Aktuell präsidiert sie die Gesundheitskommission des Nationalrates. Hannes Germann ist Teil der SVP-Fraktion. Er vertritt den Kanton Schaffhausen seit 2002 im Ständerat. Er ist Vizepräsident der Gesundheitskommission des Ständerates und der Dienstälteste im Stöckli. Herzlich willkommen, schön sind Sie da.
Hallo. Guten Tag.
Frau Gysi, Herr Germann, welches sind für Sie persönlich die dringlichsten Themen in der Gesundheitspolitik, die bis zum Ende dieser neuen Legislatur, also bis 2027, unbedingt gelingen müssen?
Ja, für mich persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich die Versorgungssicherheit sicherstellen. Das ist nicht nur eine Bundesaufgabe, sondern eine Gesamtaufgabe, auch bei der die Kantone natürlich sehr stark gefordert sind. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Kosten im Griff haben und eben auch die Kostenverteilung. Ich stehe ja auch ein für mehr Prämienverbilligung, dass die Prämienzahlenden wirklich nicht immer noch mehr belastet werden. Und ich glaube wirklich, es geht auch darum, dass wir eine gute integrierte Versorgung haben, also dass wir ein Gesundheitssystem haben, das gut miteinander zusammenarbeitet, weil ich glaube, nur so werden wir am Schluss eben auch nicht unnötige Leistungen haben, weil das bringt am Schluss niemandem etwas.
Herr Germann.
Ja, für mich hängt das mit der Umsetzung dann der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen zusammen, also Projekt EFAS. Dort ist ein schlankes Umsetzungspaket gefragt. Es sei denn, das Referendum komme zustande und die ganze Sache würde noch in Frage gestellt, was sehr schade wäre. Denn genau wenn wir EFAS nicht kriegen, dann zahlen die Prämienzahlerinnen und Zahler mehr und der Steuerzahler weniger, weil wegen den ungleichen Anreizen. Und es gelingt uns dann nicht, diese Fehlanreize zu beseitigen. Und ein anderes ist sicher das Projekt DigiSante, das jetzt im Nationalrat behandelt worden ist. Das kommt irgendwann im Laufe des Jahres in den Ständerat. Da geht es um 50 Projekte, für die für die nächsten 10 Jahre 400 Millionen Franken gesprochen worden sind. Und da verspreche ich mir einiges davon, weil das grundsätzlich ansetzt, dort wo die Leistung erbracht wird zuerst und nicht wie beim elektronischen Patientendossier eigentlich erst am Schluss und dann wird das Pferd sozusagen von hinten aufgezäumt. Also wenn wir das auf die Reihe kriegen, dann haben wir schon viel erreicht. Generell gilt für mich, wieder vermehrt auf Anreize für Effizienz und Qualität zu setzen, statt in diesem unendlichen Kostendschungel immer noch weitere Vorschriften zu machen, die wieder neue Kosten generieren.
Sie haben schon ein wichtiges Geschäft genannt, Herr Germann. Ich möchte heute gerne mit Ihnen nämlich auch den Fokus einerseits auf EFAS, die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen, und das elektronische Patientendossier, ich glaube, Sie haben es auch schon angesprochen, EPD legen. Kommen wir zum ersten Thema EFAS, die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen. EFAS hat eine lange Geschichte. Nach 14 Jahren zähem Ringen und ausgeklügelten Abwägungen hat das Parlament die Vorlage nun mit großem Mehr angenommen. Alle Parteien mussten in diesen 14 Jahren federn lassen. Jetzt liegt der Kompromiss auf dem Tisch. Herr Germann, Sie haben es gesagt, es wird zu einem Referendum kommen. Wo bringt uns die Gesundheitsreform EFAS vorwärts?
Also im Vordergrund steht für mich wirklich die Tatsache, dass eben nicht mehr unterschieden werden darf oder falsche Anreize gesetzt werden dürfen, ob eine Behandlung ambulant oder stationär erfolgt. Sie soll je nach Fall eben dort erfolgen, wo sie richtig ist und wo sie kostengünstig erbracht wird. Und wenn ich jetzt im Moment das ansehe, gibt es eben den Fehlanreiz, oder? Für Hausärzte und andere ambulante Versorger. Die haben nichts davon, wie sie vorgehen. Und wenn Spitalaufenthalte durch eine gute Versorgung vermieden werden können, beispielsweise bei Diabetikern, auch wenn das dann ambulant etwas teurer ist, dann ersparen sie den Spitalaufenthalt. Aber der Gewinner von dieser ganzen Übung ist lediglich der Kanton, weil der dann seinen 55% Kostenanteil einspart. Und das ist ein klassisches Beispiel, dass eben der Anreiz völlig falsch ist, wenn unterschieden wird, auch bei einer Operation zwischen stationär und ambulant. Wenn ich sie ambulant mache, kostet sie vielleicht 6.000 Franken oder 5.500, um dieses Beispiel zu nehmen. Und stationär wäre sie dann vielleicht 4.500 oder so etwas, oder? Aber niemand hat etwas davon, weil der Verteiler nicht stimmt.
Frau Gysi, wo bringt uns die Reform vorwärts? Gibt's weitere Punkte? Das Parlament hat 14 Jahre verhandelt.
Ja, also ich denke, es sind vor allem auch eben qualitative Gründe, die für EFAS sprechen. Hannes Germann hat es etwas angesprochen, oder? Dass nicht der Zahler entscheidet, ob eine Behandlung ambulant oder stationär gemacht wird, sondern der gesundheitliche Nutzen, auch die technologische Entwicklung natürlich. Wir haben viele Eingriffe, die heute ohne Probleme ambulant gemacht werden können. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Am Schluss ist das zum Nutzen der Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel nicht lange Spitalaufenthalte haben, ohne dass es ihnen etwas bringt. Es ist aber, glaube ich, auch ein Gebot der Stunde aus Sicht des Fachkräftemangels. Also nur so viele stationäre Aufenthalte, wie wirklich medizinisch oder pflegerisch nötig sind und nicht unnötige Aufenthalte stationär, die einfach nur die Taschen der Spitäler füllen oder irgendwelcher zusatzversicherten Leistungen dann noch generiert werden. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Die Qualität wird besser, der Mitteleinsatz, auch der personellen Mittel wird sicher besser und die Kantone werden zunehmend entlastet. Es ist wirklich eine falsche Situation jetzt und wir müssen da die Kantone auch für die ambulante Finanzierung wirklich mit ins Boot holen. Sie können nicht weiter da außen vor sein.
Sie haben erwähnt, dass die Reform für die Versicherten relevant ist, dass sie auch Vorteile bringt. Denken Sie, dass das Vertrauen da ist seitens der Patientinnen und Patienten, auch ambulant behandelt werden zu wollen, was vorher eben stationär gemacht worden ist? Oder anders gefragt, warum ist EFAS eben besonders wichtig für die Versicherten?
Also ich glaube, das Vertrauen der Versicherten, der Patientinnen und Patienten ist sehr wohl da. Sie lassen sich auch beraten von ihren Ärztinnen und Ärzten oder weiteren Personen, die in ihre Behandlung involviert sind. Und ich glaube, da muss eben wirklich die beste, die sinnvollste Methode gewählt werden. Und da, glaube ich, ist das Vertrauen da, wo ich eher Schwierigkeiten sehe. Und dann sind wir dann vielleicht schon bei der Diskussion zum Referendum, ist, dass es doch eine gewisse Machtverschiebung zu den Kassen gibt. Ich meine, wir haben heute schon recht mächtige Krankenversicherungen, die einfach auch in der Tarifierung sehr viel bestimmen können. Dort sehe ich gewisse Probleme, weil natürlich nicht die Kantone die Zahlstelle sind, sondern eben diese neue Organisation und die Versicherer etwas mehr Kompetenzen noch haben. Aber ich glaube, dort haben wir gewisse Informationsbedürfnisse, die wir wirklich dann auch sicherstellen müssen. Aber grundsätzlich, die Patientinnen und Patienten haben das Vertrauen auch in ambulante Behandlungen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass eben auch die Langzeitpflege wirklich einbezogen worden ist. Das ist ein richtiger Schritt, den wir gemacht haben, weil auch dort haben wir immer wieder Menschen, habe ich erlebt, dass Menschen in ein Pflegeheim geschickt worden sind, weil einfach der Kanton noch mitbezahlt hat und die Gemeinde nicht zahlen muss. Also auch da haben wir ganz viele Fehlanreize, die eben wirklich behoben werden.
Ich möchte noch auf das Informationsbedürfnis zurückkommen. Und Sie haben gesagt, es gibt große Informationsbedürfnisse und wir müssen sicherstellen, dass diese gelöst werden. Wer sind mit wir gemeint? Und vielleicht können Sie kurz sagen, welche Informationen genau gemeint sind.
Also EFAS ist ja auch eine technische Vorlage. Und wenn wir dann an der Urne allenfalls darüber abstimmen müssen, muss es all denen, die eben EFAS unterstützen, das sind Leistungserbringende, das sind auch Versicherungen, es sind natürlich auch Politikerinnen und Behörden, die gemeinsam auch aufklären müssen, vielleicht auch mit Patientinnenorganisationen, was EFAS ist und was EFAS aber auch nicht ist. Und ich glaube, dort sind ziemlich viele gemeint, dass eben einfach nicht plakative Schlagworte im Raum stehen gelassen werden, die einfach heißen, irgendwie eben Versicherer haben mehr Macht oder Prämien steigen. Ich glaube, das ist wichtig, um aufzuzeigen, was heißt EFAS dann genau. Und am Schluss muss es uns gelingen, den Patientinnen und Patienten, den versicherten Personen aufzuzeigen, dass es zu ihrem Nutzen ist. Und zwar für die Behandlung, aber auch finanziell.
Herr Germann, Sie haben ganz anfangs schon erwähnt, dass es eben zu einem Referendum jetzt kommt und die Unterschriften sind noch nicht zusammen. Die Referendumsfrist läuft noch ein bisschen. Und hier meine Frage vielleicht im Anschluss an diese Informationsaufklärungsaufgabe. Wäre die Abstimmung auch ein Instrument für die Information?
Ja, natürlich, das ist es sowieso. Und ich glaube, wir können dann, wenn es soweit ist und das Referent zur Abstimmung kommt, darüber streiten, über die Vorzüge, diese Machtverschiebung. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Das ist möglich, das muss diskutiert werden. Entscheidender scheint mir wirklich, dass man nun den Patienten, die Patienten eben dort behandelt, wo es richtig ist, entweder stationär, also in einem Spital oder in einem Pflegeheim. Auch da bin ich völlig einig. Für mich war von Anfang an klar, die Pflege muss mit einbezogen werden, denn der Übergang ist dermaßen fließend vom Ambulatorium, bis man plötzlich in der Pflege landet, so dass es eben dort keine Fehlanreize geben darf. Wir müssen das machen, was für die Menschen am wichtigsten ist, was ihnen am meisten dient. Und generell läuft halt der Trend Richtung Ambulatorium, dort, wo es um Operationen geht. Der technische Fortschritt, der ist zum Glück da, der ermöglicht uns ja auch ein qualitativ besseres, längeres Leben und das ist ein Segen oder eine Errungenschaft und die dürfen wir uns nicht nehmen lassen und schon gar nicht durch Fehlanreize eben das Ganze noch verteuern, indem dann eine Behandlung am falschen Ort gemacht wird, nur weil der Bezahler ein anderer ist. Aber im Ambulatorium bezahlen einfach die Patienten via Prämien den Großteil. Oder ein Teil ist ja auch noch Steuergelder, wenn ich dann an die Prämienverbilligung denke. Und das andere läuft über den Steuerzahler generell. Und das ist mit einem Fehlanreiz verbunden. Da meine ich, es sei ein besseres System, wie wir es jetzt haben.
Ich komme noch zurück auf die Referendumsfrage. Angenommen, das Referendum kommt zustande. Angenommen, das Volk sagt Nein zu EFAS. Gibt es einen Plan B, Frau Gysi?
Ich würde sagen, heute gibt es keinen Plan B. Wenn wir sind daran gehalten, glaube ich, und ich selber unterstütze ja die EFAS-Reform auch bei allen durchaus kritischen Punkten, die ich als linke Politikerin auch sehe. Ich stehe hinter dieser Vorlage, weil ich den Gesamtnutzen sehe, auch für zukünftige Reformen. Das heißt, wir müssen primär mal eben überzeugen, dass EFAS eigentlich eine gute Reform ist im Ganzen. Falls es nicht gelingen würde, das wirklich den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern auch aufzuzeigen, glaube ich, müssen wir wirklich dort ansetzen, wie wir die Finanzströme besser lenken können und auch schauen, dass am Schluss eben nicht die Prämienzahlenden mehr belastet werden, wie wir das im heutigen System eben haben. Und da müssen wir schauen, wie wir sonst die Kantone dazu bringen könnten, auch im ambulanten Teil mitzufinanzieren. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Da muss halt wie ein Neuanlauf genommen werden, dass die Kantone sich nicht aus der Verantwortung schleichen können. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Kantone müssten zukünftig stationär und ambulant mitfinanzieren. Und dann muss man halt noch einmal schauen, auf welche Art und Weise das am besten gelingen kann.
Ja, ich weiß nicht, ob Frau Bundesrätin Bobenschneider einen Plan B hat, den Sie angesprochen haben, Frau Scholten, aber es wäre einfach schade, wenn wir mit diesem Projekt jetzt nicht ans Ziel kommen. Das ist alles, weil die Fehlanreize bestehen bleiben und der Kostenschub oder Kostendruck geht ungebremst weiter. Wir haben eben im System, im anderen mit EFAS dann gewisse Einsparungsanreize und das wäre doch mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Also bleiben wir zuversichtlich für EFAS und blicken voraus auf die nächsten 4 Jahre dieser Legislatur. Ein Thema, das uns eben auch alle betrifft, ist das elektronische Patientendossier, kurz EPD. Eine Sammlung an Dokumenten mit Informationen rund um den persönlichen Gesundheitszustand. Frau Gysi, was kommt da auf uns zu und warum sollen wir da alle mitmachen?
Ja, natürlich ist EPD auch ein Teil der Digitalisierung. Wir alle legen viele Dokumente ja auch elektronisch ab. Auch privat nicht immer alle sehr geordnet, glaube ich, wenn ich ab und zu etwas auf meinem Computer dann wieder suche. Aber es muss uns natürlich gelingen, dass das EPD wirklich gut strukturiert ist und dass es sich durchsetzt, weil wir können, wenn das EPD mal gut etabliert ist, auch wirklich Kosten einsparen, weil dann nicht Behandlungen oder auch Abklärungen noch einmal gemacht werden. Also vor allem, wenn wir auch bildgebende Untersuchungen haben beispielsweise, aber natürlich der nächste Arzt, die nächste Ärztin diese Bilder nicht hat oder überhaupt Informationen nicht hat, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, weil wir sind alle auch viel unterwegs. Vielleicht brauchen wir mal auch an einem anderen Ort Zugang zu unseren Gesundheitsinformationen. Ich glaube, das ist wirklich der große Nutzen. Es muss uns aber noch besser gelingen, dass die Menschen wirklich auch Vertrauen in das EPD haben, dass eben nicht das nicht irgendwie für alle zugänglich ist, sondern nur für diejenigen, für die wir es eben auch freischalten. Also Datenschutz ist ein relevantes Thema. Und das andere ist auch, glaube ich, bis jetzt war es doch auch etwas kompliziert, nur schon eines zu eröffnen. Ich glaube, dort haben wir wirklich noch Handlungsbedarf, dass es nutzbar wird und vor allem, dass dann auch eben Daten draufkommen. Also dass bis jetzt einfach Leistungserbringende nicht gezwungen sind, mitzumachen, das ist halt schon einer der großen Fehlkonstruktionen, die schon am Beginn gemacht wurden.
Genau, das wäre nämlich eine meiner nächsten Fragen. Wie kann dieses EPD ohne ein Obligatorium für alle Leistungserbringer vom Arzt bis zum Pflegeheim überhaupt zu einem Erfolg werden? Weil ich glaube, einige Ausnahmen wurden formuliert, auch seitens des Ständerates. Herr Gehrmann.
Es muss tauglich werden. Die Patientinnen und Patienten müssen einen Nutzen darin sehen und weniger Gefahren. Da muss es einfach werden. Es ist schlicht eine Zumutung, wenn eine ausgebildete Ärztin, die erst noch digital fix ist, 4 Stunden braucht, um sich durchzuschlagen überhaupt, wenn man zuerst eine EID beantragen muss bei der Post oder wo auch immer, dann sind einfach ein Haufen Sachen, die nicht stimmen. Dann haben wir 8 Stammgemeinschaften, sogenannte. Ich spreche gern von den Stammtischen, oder? Und jeder brütet etwas Eigenes aus. Und diese Stammgemeinschaften, die sind dann nicht automatisch identisch, beispielsweise mit dem Bezahler einer Spitalleistung, oder? Die Kantone müssen dann dort zustimmen. Drum ist das eine ganz schwierige Sache. Und hier meinte ich,
Stammgemeinschaft, was Stammgemeinschaft, muss man sich da genau darunter vorstellen?
Das sind Zusammenschlüsse, über die dann letztlich abgerechnet wird, um es mal etwas einfacher zu sagen. Das, was heute eigentlich funktioniert, versucht man nachher so halbwegs zu zentralisieren. Aber wenn man es digitalisieren will, wäre es eigentlich besser, man würde ein System anbieten auf Bundesebene, das funktioniert. Nur so kann das gehen. Mit 8 verschiedenen, bei denen dann die Kantone sagen, aber dort zahle ich nicht und bei der zahle ich nicht. Ihr könnt nur, wenn ihr dort seid, da ist doch das Chaos zum Vornherein schon angerichtet. Ich lasse mich doch als Patient nicht buchstäblich verarschen und hin und her schieben. Und wenn schon, müsste man ja, wenn ich als Schaffhauser das mache und auf mich nehme und das Risiko gehe, dass jeder, der irgendwo im Gesundheitswesen etwa Einblick nehmen kann, meine Krankengeschichten anschauen kann, dann möchte ich wenigstens, dass wenn ich im Wallis verunfalle beim Skifahren, dass dort die medizinische Abteilung weiß, was der German einnimmt, ja, welche Krankheiten er hat, welche Risiken, welche Allergien, ob ich schon geimpft bin oder weiß der Teufel was. Das müsste, wenn schon, so funktionieren. Und da sind wir meilenweit davon entfernt, eigentlich fast in einer Sackgasse. Ja. Ich hoffe, dass wir den Ausweg finden.
Genau, die Schweiz doktert ja auch schon länger an diesem EPD herum. Wo ist denn da genau der Haken gewesen und wie kriegen wir den jetzt, den Knoten da raus? In einer nützlichen Frist?
Ja, sehen Sie, die Politik hat zu früh eingegriffen und wollte alles vorschreiben, am grünen Tisch sozusagen. Und ich vergleiche das gerne beispielsweise mit dem E-Banking. Das funktioniert einwandfrei. Haben wir ein E-Banking-Gesetz? Nein. Ich bin überzeugt, wenn wir zuerst ein Gesetz hätten machen müssen, würde das E-Banking heute noch nicht funktionieren. Aber es funktioniert, weil es der Kunde, die Kundin will und es wird angeboten, weil es der Kunde oder die Kundin will. Und wir müssen die Banken nicht zwingen. Wenn sie eine Bank nicht macht, ist ihr Risiko, unternehmerisches Risiko. Und genauso sollten wir im Gesundheitsbereich vorgehen. Es ist allerdings von den Daten her noch etwas heikler als beim Banking, das sei eingestanden, und vielleicht auch etwas komplexer. Aber im Grunde genommen brauchen wir das nicht, damit es funktioniert. Wir haben kein E-Banking-Gesetz und es funktioniert.
Frau Kiesi, was ist schiefgelaufen?
Ich sehe das doch etwas anders. Ich glaube, wir haben von Beginn weg zu wenig reguliert und zu viel Freiheit gelassen. Also ich glaube eben, dass wir so viele verschiedene Systeme haben, dass es auch den Leistungserbringenden eben nicht vorgeschrieben war, dass sie sich anschließen müssen, also diese sogenannte doppelte Freiwilligkeit. Ich finde, wir haben zu viel Föderalismus und zu viel Freiwilligkeit gehabt von Anfang an, weil es ist eben ein etwas anderes als E-Banking. Es geht um Gesundheitsdaten, es geht um einen Bereich, in dem sehr viel öffentliches Geld auch investiert ist. Also das ist einfach auch so. Und am Schluss, als Bankkundin kann ich zu der oder dieser Bank gehen, aber als Patientin, natürlich kann ich auch die Hausärztin wechseln, aber schlussendlich bin ich in diesem einen System und ich glaube eben, dass das Gesundheitswesen nicht einfach der Marktlogik folgt und darum können für mich dann eben nicht so diese Ideen des freien Marktes eigentlich funktionieren und darum kommen wir jetzt ja auch zu einer Revision dieses Gesetzes und heben auch diese Freiwilligkeit auf für die Leistungserbringung, weil das ist allen klar, das muss jetzt kommen, sonst fliegt das nie, weil eben ein EPD zu haben, das dann nicht gefüllt wird, indem die Daten nicht drin sind, das nützt niemandem etwas.
Ja, aber beispielsweise, wenn einfach elektronisch abgerechnet wird, wäre das ja eine Sache. Dann haben auch Ärztinnen und Ärzte, oder sind ja nicht nur die Ärzte, es geht dann am Schluss bis zur Spitex, oder? Alle müssen irgendwo angeschlossen sein, nur so kann es funktionieren. Und wenn
aber
man
der Ständerat nimmt meines Wissens nach ab, dass einige Ärzte und Ärztinnen, also Leistungserbringer, eben nicht unbedingt mitmachen müssen beim EPD.
Ja, das war das Versprechen im geltenden EPD drin. Man hat gesagt, es gibt diese Freiwilligkeit, von der Frau Giese gesprochen hat. Man wollte es so zum Fliegen bringen. Aber wenn kein taugliches System da ist, dann macht auch niemand Gebrauch in der Freiwilligkeit. Noch einmal, auch für die Smartphones, da drauf habe ich alles. Aber wirklich alles, was für mich wichtig ist. Und niemand schreibt mir vor, wie das zu funktionieren hat. Und trotzdem funktioniert es auch ohne Smartphone-Gesetz. Oder um das noch etwas auszudehnen. Und ich habe durchaus auch heikle Daten. Es funktioniert meistens. Oder man ärgert sich ja auch oft. Und genauso müssen wir es machen. Wir müssen mehr auch die wirtschaftlichen Anreize wieder in den Vordergrund stellen, statt zum Vornherein alles regeln zu wollen. Und die Leute schon bedrohen mit Zwang, und stellen Sie sich vor, das ist ja jetzt bei der Übergangsfinanzierung bis zur Drohung gegangen, man entziehe einem Arzt die Approbation, wenn er nicht spurt. So ein Wahnsinn, als hätten wir Ärzte im Überfluss. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Ärztemangel. Und auch beim übrigen Gesundheitspersonal. Und so treiben wir eben die Menschen in den Wahnsinn, indem wir sie verbürokratieren. Und in den Wahnsinn heißt für mich aus den Berufen raus. Das sieht man ja bei den vielen Leuten, die aus der Pflege weggehen, weil sie nur noch mit Bürokratie, mit Formularitis beschäftigt sind, um diese ganzen Anforderungen des Gesetzgebers zu erfüllen. Und da muss ein radikaler Kahlschlag erfolgen. Ich möchte manchmal am liebsten zurück auf 1995 und sagen, so, jetzt starten wir nochmal vom Anfang an.
Aber das können wir nicht. Wir sind nun mal im Jahr 2024. Es ist einiges gelaufen und ich glaube, was wir wirklich mitnehmen müssen, ist, dass diese Systeme besser funktionieren, dass sie wirklich diesen Nutzen haben, nicht am Schluss mehr Aufwand auch für die Leistungserbringenden sind. Und ich glaube, da sehe ich dann schon auch eine wichtige Funktion eben dieses Projektes DigiSante, das auch schon angesprochen worden ist, dass eben diese vielen Daten, die es schon gibt, dass sie miteinander irgendwie interagieren, dass sie interoperabel sind, wie man so schön sagt. Das ist wirklich, das muss uns gelingen. Weil sonst haben wir wirklich zu viele Parallelsysteme und dann wird es nur teuer. Wenn das gut miteinander zusammenarbeitet, dann können wir effektiv Kosten sparen, ja, und wir haben den Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Ich finde, das muss uns immer wieder im Zentrum unseres Handelns sein.
Ja, aber stimmt. Aber fast alle Ärzte, Apotheker, Spitäler, Physiotherapeuten, Psychologen, die sind mit dem Health Infonet, also mit dem HIN, sind die bereits miteinander verbunden. Sie haben dort einen verschlüsselten Datenaustausch. Das funktioniert bestens und auf solcher Basis, auf solchen Strukturen muss man aufbauen, statt jetzt jeden an einer Stammgemeinschaft werkeln zu lassen, oder? Das wäre viel zielführender. Und dann wird automatisch der Druck auf die, die nicht mitmachen, wird riesig, weil ein Patient kommt und sagt, aber ich möchte das. Und was sagt dann der Hausarzt? Dann wird er sich über kurz oder lang anschließen. Aber es muss vielleicht auch abgegolten werden. Man kann nicht immer von den Leuten mehr Leistungen erwarten und die Tarife bleiben ewig und retour unverändert, oder? Siehe damit, oder? Das ist ja wirklich ein Trauerspiel.
Also das heißt, wir haben eigentlich auch eine große technische Aufgabe vor uns liegen. Die Lösung muss sicher sein, sie muss einfach sein und wir alle, das heißt die Leistungserbringer und die Bürgerinnen und Bürger, müssen Vertrauen in dieses System haben. Und wir wissen eben, und Sie haben es schon gesagt, diese Datensicherheit, insbesondere bei Gesundheitsdaten, ist eben so eine heikle Geschichte. Vielleicht ganz kurz von Ihnen beiden noch. Wie stellen wir denn sicher, dass wir die Bevölkerung da mitnehmen und dieses Vertrauen gewinnen, damit eben alle dabei sind? Also eben auch die, die es noch nicht so richtig wollen.
Also wir haben ja die Datenschutzgesetzgebung im 2023 angepasst, respektive in Kraft gesetzt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um eben das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Daten wirklich zu stärken. Auch da ist wieder Information, wie das wirklich passiert, und aufzeigen, dass eben Patientinnen und Patienten ja bestimmen können, wer dann Einsicht hat in die Daten. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und dass wir am Schluss auch eine Technologie haben, die halt, ich sage jetzt mal, sicher ist vor Hackerinnen und Hackern. Das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, es gelingt am Schluss nur so und es soll auch irgendwie nutzbar sein, eben nicht allzu kompliziert dann in der Anwendung. Und ich glaube wirklich, man muss auch vorangehen und sagen, ja, ich habe das, ich nutze das und es geht.
Herr Germann, die Vertrauensfrage, hat die Pandemie da uns einen Schub gegeben, dass man mehr in diese digitalen Tools vielleicht vertraut, auch im Gesundheitswesen, eben insbesondere?
Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob es nicht eher das Gegenteil der Fall war. Ich glaube, die hat die Menschen eher skeptischer gemacht. Dann kamen auch dieselben Drohungen, ja, ihr müsst jetzt impfen, oder? Und digital könnte man nachher sofort alle abrufen, die nicht geimpft sind, und dann sagen, die werden generell ausgesperrt da und dort. Ich weiß nicht, ob das gerade gut war für die vertrauensbildenden Maßnahmen, die unbedingt nötig sind. Es ist ein hochsensibles Thema. Oder auf der anderen Seite, wenn man das so machen kann, dass ich beim Hausarzt bin und der stellt etwas fest, beispielsweise Bluthochdruck oder weiß Gott was, gibt ein dieses Medikament, und dann könnte er eigentlich, und beim Apotheker macht's Klick und der lässt mir das Medikament zukommen, dann sehen die Leute plötzlich, hey, ich muss nicht mehr hinten in die Kolonne stehen und warten. Dann sieht man den Nutzen und der ist einfach heute schlicht nicht vorhanden.
Das heißt, wir müssen es auch erfahren.
Ja, und ich glaube, erfahren, dass der Nutzen muss aufgezeigt werden. Und das Beispiel, das Hannes Germann jetzt gerade genannt hat mit den Medikamenten, ist, finde ich, ein sehr gutes, um auch aufzuzeigen. Ja. Es gibt ja sehr viele Menschen, die nehmen mehrere Medikamente. Ja. Zum Teil sind es Medikamente, die sich nicht einmal gut miteinander vertragen. Genau. Und wenn das natürlich alles elektronisch auch erfasst ist, dann werden solche Unverträglichkeiten automatisch gemeldet und oder in der Apotheke ist dann allenfalls bekannt, was eben eingenommen wird. Und ich glaube, da, es ist wirklich am Schluss auch zur Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Und das muss uns gelingen, eben über solche Beispiele auch aufzuzeigen, wo der Nutzen liegt.
Kommen wir noch zu einer letzten Frage, bevor wir in die Schlussrunde kommen. Sie haben beide schon die Kosten im Gesundheitssystem angesprochen, ganz zu Eingang unseres Gesprächs. Und in den kommenden Jahren werden wir nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in vielen anderen wahrscheinlich viel über Geld und Finanzen reden. Was denken Sie? Sind die Kostendämpfungsversprechen mit Blick auf eine älter werdende Gesellschaft, den medizinischen Fortschritt und dem dringenden Bedürfnis einer Mehrheit der Bevölkerung nach einem qualitativ hochstehenden Gesundheitssystem mit bestmöglicher Behandlung einzuhalten, oder machen wir uns da was vor?
Wer möchte zuerst? Ja, ich beginne gern. Also ich habe das Gefühl, wir machen uns da etwas vor. Wir schwinden auch die Leute an. Man kann genau all die Vorzüge, die Sie jetzt aufgezählt haben, was für mich eine Errungenschaft ist, ein Fortschritt der Menschheit, und diesen Fortschritt soll man nicht aufhalten, und dieser Fortschritt hat seinen Preis. Jetzt versuchen wir natürlich, den möglichst im Griff zu wahren, ob diese Maßnahmen dafür immer etwas taugen. Ich wage es manchmal zu bezweifeln. Wir sollten uns wirklich auf die Qualität konzentrieren, auch wieder etwas mehr Wettbewerb zulassen, statt alles und jedes zu regeln. Und dann kommt natürlich dazu, dass noch ständig der Grundleistungskatalog, der wird seit 1994 laufend ausgedehnt. Logisch bringt das Mehrkosten. Es tragen einfach die Sonderwünsche der Einzelnen, werden überwälzt auf alle. Und das, finde ich, ist falsch verstandene Solidarität. Und wenn wir das wieder eliminieren könnten, wäre das wirklich ein Segen und ein Befreiungsschlag, aber da sind wir wahrscheinlich politisch anderer Meinung.
Frau Gysi.
Ja, also ich bin natürlich nicht die, die sagt, dass der Markt das regelt im Gesundheitswesen, das ist ganz klar. Und ich glaube, wir müssen den Kosten immer auch den Nutzen gegenüberstellen, und eben, wir haben bessere Behandlungen heutzutage, wir können Krankheiten behandeln, die früher einfach sehr rasch zum Tod geführt haben, das ist ja auch eine Errungenschaft, und da spüren wir auch, die Menschen sind grundsätzlich bereit dafür, auch sofern sie in der Lage sind, zu bezahlen, oder? Wir müssen wirklich schauen, wer muss die Kosten tragen, also von daher eben auch eine sozialere Finanzierung insgesamt anstreben. Und wir müssen dort über Einsparungen sprechen, wo wir wirklich unnötige Behandlungen haben. Und das gibt es auch, also es gibt diese Fehlanreize, dort müssen wir ansetzen, dass wir dann übers Ganze eben nicht ein unnötiges Wachstum haben. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend, dass wir die Behandlungen, die nötig sind, auch machen, und die sollen allen zugänglich sein. Ich glaube, wir wollen alle keine Zweiklassenmedizin in unserem Land, und wir sehen es auch in anderen Ländern, wo es eben nicht funktioniert. Aber wir wollen nicht, dass Behandlungen gemacht werden, an denen einzig einfach nur verdient wird. Und darum ist für mich eben klar, der Markt funktioniert nicht, es braucht Regelungen.
Aber beispielsweise das Hausarztmodell ist ja ein Anreizsystem, oder? Ich zahle tiefere Prämien. Dafür schaut der Hausarzt oder die Hausärztin, dass eben das genau bei mir nicht passiert, dass das gleiche, verschiedene Ärzte das gleiche tun. Und wenn er die Übersicht und die Verantwortung hat, dann finde ich, wäre das schon ein starkes Instrument. Und wer außerdem, er kann das oder sie kann das am besten beurteilen, weil die Hausärztin und Hausärzte ihre Patienten, das sind ja schließlich, das ist ihre Kundschaft, und die kennen sie am besten. Und die Spezialisten, die werden fallweise hinzugezogen. Dort müssen wir nur schauen, dass keine falschen Anreize geschaffen werden mit Kickbacks und dergleichen. Aber das lässt sich durchaus kontrollieren. Wir wollen ja nicht dieselben Fehler machen, die in der Finanzwirtschaft passiert sind.
Und ich finde, wir müssen auch schauen, es gibt eben nicht nur Ärztinnen und Ärzte in diesem Gesundheitswesen, die Kompetenzen haben und auch einen guten Zugang zu Patientinnen und Patienten. Ich glaube, dort müssen wir auch schauen, und das passiert ja heute schon, oder? Dass Pflegende oder aber auch in den Arztpraxen MPAs weitergebildet werden, weil die oft fast im direkteren Zugang zu den Patientinnen und Patienten haben, etwas mehr Zeit und auch manchmal dieses Hierarchiegefälle nicht da ist. Ich glaube, dort müssen wir wirklich schauen, dass wir das Fachkräftepotenzial eben auch nutzen, dass die Leute, die in diesem Bereich tätig sind, ihre Kompetenzen ausspielen können. Dann können wir die Menschen gut behandeln und haben auch die Kosten einigermaßen im Griff.
Ich würde gerne mit Ihnen zu diesem Thema weiter diskutieren. Die Zeit ist vorangeschritten. Wir müssen langsam zum Ende kommen unseres Gesprächs. Ich erlaube mir aber noch eine kurze persönliche Frage an Sie beide. Was bedeutet Gesundheit für Sie?
Fast alles. Ein Segen, wenn man sie hat.
Danke.
Ja, für mich hat Gesundheit mit Wohlbefinden zu tun, dass man sich in seinem Körper wirklich gut fühlt, und wir müssen alles daran setzen, dass möglichst viele Menschen eben auch die Möglichkeit haben, bei guter Gesundheit zu sein.
Frau Gysi, Herr Germann, herzlichen Dank für das spannende Gespräch und ein erfolgreiches Jahr als Präsidentin und Vizepräsident der Gesundheitskommission im National- und Ständerat wünsche ich Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.